2015 haben zwei Betrüger ein gefälschtes Gemälde für 1,5 Millionen Euro verkauft und später festgestellt, dass auch das Geld gefälscht war. Und jetzt ist mal meine Frage, bist du schon mal in Berührung mit Falschgeld gekommen in deinem Leben?
Nicht aktiv, nee.
Ich letztens, das allererste Mal.
Wirklich?
Ja, ich habe Geld für einen Kiosk eingezahlt und dann kam ein Zehner wieder raus, den wollte der Automat auf Erbrechen nicht nehmen. Und nachdem ich den irgendwie schon 2-3 Mal versucht habe reinzustecken, kam dann eine Fehlermeldung, dass das Geld jetzt einfach einbehalten wird von der Bank, als Fälschung erkannt wurde, zumindest vom Automaten selbst.
Ja.
Und dass das jetzt 8 Wochen erstmal festgefroren ist. Und wenn sich dann herausstellt, dass es eine Fälschung war, wird mir das einfach wieder vom Guthaben abgezogen. Und wenn es keine war, kriege ich es einfach wieder. Aber keine rechtliche Konsequenz, so wie das aussieht.
Das heißt, du bist jetzt erstmal gerade 10 Minuten ärmer.
Ja.
10 Euro ärmer, nicht 10
Richtig,
Minuten.
Na, der Kiosk, nicht ich, aber ja.
Aber das hast du natürlich aus deinem privaten Geld dann nochmal nachgelegt, oder?
So sieht es aus.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Keck und Frech, eurem Lieblingspodcast. Wie immer, zu spät. Wir haben es jetzt Sonntagabend 19:30 Uhr. Wir haben es vorher einfach nicht geschafft, diese Folge zu recorden, weil wir beide unterwegs waren. Ich war sogar außerhalb von Berlin unterwegs und du, so hast es mir im Vorgespräch schon gesagt, innerhalb Berlins. Wir waren mal wieder Eltern besuchen in Niedersachsen und jetzt wieder back für euch am Mikrofon.
Ich habe schon gesehen, du hast fleißig mit Katzen gekuschelt und Bilder davon geschickt.
Genau, mit Mr. Ketzerich habe ich da rumgespielt und jetzt sitzt Mr. Ketzerich mir auch gegenüber.
Super. Nee, aber erzähl mal, was ging denn die Woche an sich? Jetzt nicht am entspannten Wochenende, das ist ja langweilig bei den Eltern. Was war denn actionreiches Montag bis Freitag los?
Auch so einiges. Also es waren tatsächlich wieder mal ein paar Termine. Wir haben ein Video gedreht am Dienstag, ein Selbstexperiment, das erste Mal, wie man es von mir jetzt schon zweimal gesehen hat und nach Saufen und das erste Mal Kampfsport folgt dann die dritte Folge. Seid gespannt, was es dort zu sehen gibt. Ansonsten, ja, am Montag habe ich noch eine kleine Sequenz aufgenommen für eine ZDF-Serie, wo ich quasi so einen Cameo-Auftritt haben soll. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das am Ende aussieht. Und am Donnerstag war ich auch bei einer anderen, also ich war sehr viel bei anderen Sachen auch unterwegs. Zum Beispiel war ich am Donnerstag bei der Tierschutzorganisation PETA.
Kennt man ja.
Peter auf Deutsch, ja. Ich glaube, das heißt aber offiziell Peter, die ich unterstütze bei einer Kampagne für ein Bürgerentscheid, denn tatsächlich darf ganz Europa darüber abstimmen, oder nicht abstimmen, sondern es ist halt eine Art Petition bzw. ein Bürgerentscheid, ob Tierversuche für Kosmetikprodukte komplett verboten werden. Und da bin ich bei einer Aktion dabei. Und ja, ansonsten ein großes Thema, das würde ich erst später aufmachen, was sonst noch die Woche los war. Aber das erstmal im Groben und Ganzen mein Wochenablauf. Was ging denn bei dir?
Ja, ich musste mal wieder, ich glaube, ich habe das schon mal vor 2-3 Wochen erzählt. Da war die gleiche Situation. Ich musste im Kiosk wieder viel einspringen für Mitarbeiter, die leider krank geworden sind. Das muss ich morgen auch schon wieder. Also sehr, sehr nervig. Da muss ich wieder eine ganze Tagesschicht im Kiosk machen. Macht ja auch viel Spaß, aber man kommt natürlich nicht zu den Sachen, die man ja sich normalerweise vorgenommen hat, ne, im Büro zu sitzen, Calls zu machen, E-Mails zu schreiben etc. pp. Das muss man irgendwie jetzt alles nebenbei handeln, aber ja, ist ja auch mal schön, wieder im Laden selbst zu sein, da bin ich ja sonst immer recht selten. Aber eine witzige Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie dir schon erzählt habe, habe ich dir erzählt, dass ich beleidigt wurde letztens?
Nee.
Nicht? Ganz grob.
Persönlich?
Ja, natürlich, auf persönlichster Ebene.
Okay.
Da hättest du geheult.
Wirklich?
Ja.
Sag mal.
Das war so, wir haben ja einen DHL-Paketshop für die Leute, die das nicht wissen. Und ist ja klar, die Leute kommen dann immer mit so einem Zettel und sagen, hey, hier, ich habe im Briefkasten gesehen, dass ihr ein Paket für mich habt. Dann gucken wir immer hinten nach und suchen das Paket raus.
Genau.
Und dann kam letztens, nennen wir ihn jetzt mal Herr Müller, kam an und wollte ein Paket abholen. Das habe ich dann hinten gesucht und hab das dann auch gefunden, wollte ihm das übergeben. Und was ist natürlich wichtig, bevor man das Paket aushändigt?
Personalausweis.
Richtig. Und dann frage ich nach dem Personalausweis und dann meint er so ganz flapsig, nee, den habe ich nicht.
Okay.
Na, ich bin natürlich kundenorientiert und meinte, ja, hast du vielleicht einen Führerschein, hast du vielleicht eine Krankenkassenkarte, irgendwas, dass ich dich identifizieren kann, vielleicht auch ein Bild vom Führerschein ist auch in Ordnung oder vom Perso oder etc. Und dann meinte er, nö, dann schick's einfach zurück. Ist okay, dann ist es nicht wichtig.
Okay.
Ja, so, dachte ich halt auch so, okay, na gut, dann lege ich das zurück. Und beim Rausgehen lässt er dann so ganz schnippisch raus, naja, aber die Einfahrt packt ihr ja auch mal ganz gut zu, ne? Also das hat gar nichts damit zu tun, was mit dieser Paketabgabe, der drückt aber einfach so rein, ja, hier die Einfahrt neben euch, ne, die packt ihr ja immer ganz schön frech zu, ne?
Okay.
Dann meine ich so, ich habe nicht mal einen Führerschein, also ich bin's nicht. Dann meine ich so, wie hier wird zugepackt? Na, hier euer DHL-Fahrrad, der packt hier immer alles zu.
Ah, okay, ja, aber das ist ja in der, ich glaube, ich weiß, wen er meint, weil der DHL-Fahrer, der wirklich da immer die Einfahrt nicht nur zupackt, sondern auch quer über den Bordstein, das ist ja nicht mal der DHL-Fahrer, der bei uns reinkommt, sondern das ist ja der, der für die umliegenden Häuser die Sachen zuträgt, weil der, der bei uns abholt, der fährt nicht mal offensichtlich mit einem DHL-Auto rum, sondern es ist in 99% der Fälle ein weißer Transporter und der steht eigentlich immer an der Straße.
Richtig, genau. Also, und sei es mal drum, ja, egal wer es ist.
Es sind ja nicht wir.
Genau, nur weil bei uns eine DHL-Fahne draußen im Wind weht, heißt das ja nicht, dass wir da den Weg versperren. Dann habe ich auch, ich bin ja auch immer ganz kundenorientiert und nett und meinte so, sorry, ich bin zwar eine DHL-Annahmestelle, aber ich bin nicht verantwortlich, was Fahrer mit ihrem Fahrzeug machen. Da musst du mal DHL anrufen, es tut mir leid. Ist auch übrigens so, das habe ich damals von unserer Bezirksleiterin habe ich das erfahren. Wir dürfen ja wirklich keine Serviceauskünfte geben, sozusagen. Ja. Das heißt, wenn irgendjemand wirklich ein Problem hat, zum Beispiel, Paket ist beschädigt, Paket kam zurück, weiß ich nicht, irgendwas ist passiert, Zoll wird verlangt und das war aber gar nicht so ausgemacht mit dem Versender, dann dürfen wir da gar nicht helfen, sondern müssen immer auf die Hotline verweisen. Also wir sind überhaupt kein Servicepersonal, nur eine reine Annahmestelle. Ja. Und das dürfen wir auch wirklich nicht, weil sonst gibt es irgendwie mega Probleme da strukturell. Und habe ich ihn halt verwiesen, so ey, ruf doch da an bei DHL oder sowas. Und der ist halt immer saurer geworden und war aber der festen Überzeugung, nö, ich bin ja DHL, ne? Und ganz oft kommen ja auch Omis rein und so, die denken ja auch, ich bin ihr Versandhandel, der die HSE24-Sachen nach Hause schickt und alles. Und dann ist er dann irgendwann wutentbrannt gegangen, hat ein Fick dich hinterhergerufen und meinte irgendwie so, Fick dich und was hat er noch gesagt? Ich glaube, noch Hurensohn hat er auch noch hinterhergerufen und ist dann gegangen.
Warum lässt du dich denn auf solche Diskussionen überhaupt ein?
Weil es lustig ist, weil es spaßig ist. Weil es ist doch nicht schlimm, dann schaukelt es sich immer höher und vielleicht blamiert er sich total.
Okay, naja, ich bin ja immer, sag ich mal, sehr, ich gehe sowas immer gerne aus dem Weg, weil ich keinen Nerv dafür habe.
Ja, also das ist immer so tagesstimmungsabhängig, aber manchmal gebe ich mir den Stress gerne, weil es ist ja auch Entertainment in gewisser Weise. Und ich weiß eh, dass ich am längeren Hebel sitze und das gerade ein künstlich erzeugtes Problem ist einfach. Also einfach nur edgy-badgy wird eine Einfahrt zugepackt, das finde ich doof.
Ja.
So, da kann man sich auch mal ein bisschen drüber beömmeln, wenn man gerade mal 5 Minuten Freizeit hat, das finde ich in Ordnung, aber Kunden aus der Hölle, sage ich nur. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch über alle Kundenereignisse, die mir beim Kiosk so passiert sind.
Ich würde Ihnen einfach nächstes Mal sagen, tschüss.
Er hat jetzt auch Hausverbot von mir. Habe ich nicht ausgesprochen, aber wenn ich ihn das nächste Mal sehe, ich habe da nochmal aufs Paket geguckt, wer der junge Herr ist, wohnt witzigerweise 20 Meter entfernt vom Kiosk, wenn ich den nochmal sehe, dann kriege ich ein Hausverbot von mir.
Okay, da kannst du ja auch das Gesicht merken.
Ja, natürlich.
Okay. Ja, also ich kann es immer nur wieder sagen, ich bin immer orientiert, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Hätte gesagt, yo! Einfach so, um ihn zu verwirren.
Dann einfach bip,
ja, wirklich, ja. Einfach verwirren und dann wäre er schon weggegangen. Was ging denn sonst so die Woche? Das war aber jetzt nicht der einzige krasse Fall die Woche, oder?
Nö,
sonst
das war
auch die Podcast-Folge direkt wieder ausmachen.
Nee, das war jetzt so das, sag ich mal, was berufstechnisch passiert ist. Ich bin natürlich nach wie vor immer noch auf der Suche nach einer neuen Wohnung, also irgendwie nach einer vergrößerten, nach einer Möglichkeit sozusagen die Wohnsituation zu vergrößern. Und dabei gucke ich ja gerade auch nach so, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ne? Also in Berlin ist ja sehr, sehr schwierig, eine zu kriegen, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und ich war jetzt letztens bei einer Besichtigung gewesen und ich glaube, jeder Berliner oder jeder Großstadtbewohner kann mir da zustimmen. Eigentlich muss man sich über alles glücklich schätzen, was man angeboten bekommt, einfach.
Mehr oder minder, ja.
Und, genau, und eigentlich Sonderwünsche muss man sich eigentlich in den Arsch stecken, muss man schon sagen. Und ich wurde jetzt zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen von einer Wohnungsbaugesellschaft, wo 12 Häuser entstanden sind. Also auf einmal mit 400-500 Wohnungen. Mhm. Und dann bin ich dahin und ich habe mich auf, man muss sagen, auf 12 Wohnungen beworben.
Händisch.
Genau, händisch auf 12 Stück. Das sind auch alle, die inseriert wurden davon. Ich wurde nur zu einer eingeladen. Ich habe mich auf 1 bis 3 Zimmerwohnungen beworben und wurde nur zu einem Zimmer eingeladen. Und dann bin ich dahin und der Kollege, der da vor Ort war, der war so cool drauf, einfach nur mal kurz gefasst, der hat mir einen Zettel hingelegt, wo ich nochmal meine Daten ausfüllen sollte und was ich präferiert suche. Und ich hatte halt so Angst zu sagen, also an sich muss ich sagen, ich suche so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber ich meine, ich würde auch eine Fünf-Zimmer-Wohnung nehmen, wenn sie erschwinglich ist. Ne? Sage ich ja auch nicht nein. Und deswegen meinte ich so zu ihm, ja, entschuldigen Sie, was soll ich denn da jetzt genau ausfüllen? Weil ich habe jetzt Angst, wenn ich da jetzt eingebe, dass ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben will,
ja,
dass die dann irgendwie plötzlich alle voll sind, weil alle gerade eine Zwei-Zimmer-Wohnung wollen und ich dann aber nicht potenziell noch die Drei- oder Ein-Zimmer-Wohnung vorgeschlagen bekomme. Und dann meinte er schon so, Herr König, machen Sie sich nicht ins Hemd. Also so ungefähr so flapsig hat er sich auch ausgedrückt. Er meinte so, alles cool, chill mal. Schick mir mal all deine Unterlagen, deine Gehaltsnachweise, deine Mietzahlung und sowas. Und dann bist du sozusagen bei uns dann, wenn du in der Endstufe sozusagen gelandet bist, dann können wir sozusagen eh eine Minimu machen bei dem, was noch frei ist. Mhm. Dann sage ich dir, was auf dein Gehalt und deine Mietzahlung und deine Schufa und dein Schufa-Score und so passt, was ich dir anbieten kann. Und dann suchst du dir einfach was aus. Der meinte, das sind wirklich so viele Wohnungen. Und man muss auch sagen, es ist ein kleiner Problembezirk, in dem ich was gefunden habe. Ich hoffe einfach mal, dass ich da einer von den Top 5% bin, die sich da beworben haben. Und ja, gucke ich mal, wie es da weitergeht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich gucke auch gerade, wenn ich natürlich eine kleinere Wohnung bekomme, ob ich so ein paar Sachen, die ich habe, in so ein Storage untermiete. Hast du schon mal so ein Storage benutzt?
Nee, ich habe es immer nur von außen gesehen, weil wir früher mal neben einem gewohnt haben, da in Hohenschönhausen.
Ja, da gibt's ja so ganz viele so keine Ahnung, wie die alle heißen. Ja, da, ja. Leute, da muss man einfach mal nur googeln, so Storage oder Lagerräume mieten. Das ist so in Großstädten ganz groß vertreten. Da lagerst du halt einfach, ist eigentlich wie ein Kellerabteil, was du halt extern irgendwo mietest. Und da kannst du halt so 2 oder 3 oder 4 oder 5 Quadratmeter für dich buchen. Und da gucke ich jetzt halt auch gerade, ob ich da vielleicht auch so ein paar Sachen auslager, sodass ich vielleicht auch eine kleinere Wohnung nehmen kann. Weil man muss sagen, ich habe halt wirklich ganz viel Ramsch auch einfach zu Hause liegen, den ich ja eigentlich nie benutze. Ich habe ja ganz, ganz viele Games und so einen Blödsinn. Und überlege halt gerade wirklich, brauche ich das alles so um mich rum? Oder kann ich das auch einfach alles einlagern? Und ich mache mir dafür mal in meiner neuen Wohnung ein schönes Wohnzimmer, was auch wohnlich ist und nicht aussieht wie eine Videothek. Mhm. Weil ich finde ja eigentlich beides geil. Aber ja, da gucke ich gerade auch, was es da alles am Markt gibt. Aber das ist scheiße teuer. Das kostet so 20 Euro die Woche.
20 Euro die Woche
mal. Das heißt schon so 100, also mal ganz blöd grob gerechnet, ist ja so plus minus, jeder Anbieter ist mal teuer, mal günstiger. Das heißt ja schon so 100 Euro oder so im Monat, ne? Ja,
1000 Euro im Jahr ungefähr.
Finde ich schon krass. Also ich meine dafür, ich meine, du brauchst keinen Strom da, du heizst nicht, du nimmst kein Wasser dort.
Ja, aber das kommt ja auch bei einer Miete noch oben drauf. Kaltmiete ist ja auch Strom, Wasser, Gas. Aber
so für einen Zehner in einer Woche hätte ich es gemacht oder so, aber alle sind so im Bereich 20 Euro und das finde ich schon so ein bisschen.
Es ist ja trotzdem, sage ich mal, Raum in Berlin und es ist sicherlich dann auch versichert und teilweise auch bewacht.
Ja, das ist irgendwie so ein bisschen kritisch.
Das muss ja auch alles bezahlt werden.
Das stimmt wohl. Nichts ist umsonst im Leben, aber irgendwie ist alles echt teuer. Also ich wünsche echt jedem, wenn er irgendwo in der Großstadt eine Wohnung gefunden hat, einfach da drin bleiben. So, nichts Neues suchen.
Und das ganze Zeug, was du einlagern würdest, sag ich mal, sich davon zu trennen, wäre keine.
Nein, auf gar keinen Fall. Lieber schieße ich mir in den Kopf.
Also wir reden doch von deinen Videospielaufstellern.
Ja, so ein Blödsinn zum Beispiel.
Ja, so ein Blödsinn zum Beispiel oder noch mehr? Oder auch die ganzen normalen Videospiele da rein?
Ja, das auch. Okay. Also ich überlege, ob ich das ganze Videospiel-Arsenal sozusagen auslager.
Ja.
Einfach nur, um mal. Also, weil ich habe halt aktuell so einen Mix aus Wohnzimmer und Videothek, wenn du so willst. Und das ist halt optisch jetzt nicht so super geil. Muss man sich auch mal die Frage stellen, so ob du mit 25, 26 nicht mal langsam auch eine schicke, schöne Wohnung haben willst.
Hast du den Zuhörern überhaupt schon mal verdeutlicht, wie dein Wohnzimmer aussieht?
Verdeutliche du das doch mal. Weil ich find's normal.
Ich war ja jetzt schon lange nicht mehr dort. Aber ich kann es gerne versuchen. Also, wenn man bei Pascal ins Wohnzimmer kommt, sieht auf den ersten Blick alles normal aus. Da ist eine große Couch, da ist ein Fernseher. Aber auf den zweiten Blick fällt einem dann doch auf, dass statt Deko-Objekte in den Regalen Videospiele sind und anderes Klimbim-Zeug, was man horten und sammeln kann. Und wenn er dann die ganzen geschlossenen Wandschränke dort aufmacht, neben und um den Fernseher rum, ist da nicht irgendwie, sind da nicht Gegenstände des häuslichen, alltäglichen Gebrauchs drin, wie zum Beispiel Kerzen oder was braucht man noch so im Alltag, alles Mögliche, sondern es ist einfach in Reih und Glied eine Ansammlung von Videospielen, teilweise noch verschweißt, zielt und teilweise aber auch geöffnet. Und wenn man da dann sich mal durchgewurschtelt hat zwischen diesen ganzen Konsolen und Spielen, die da eingelagert wurden im Wohnzimmer, fällt einem dann doch auf, dass das ja keine anderen Schränke sind, die auf der gegenüberliegenden Seite stehen, sondern das sind Videospielaufsteller, so wie ihr sie von Mediamarkt und Saturn kennt aus den 2000ern. Aktuell sind es zwei, oder?
Aktuell habe ich
den PlayStation Portable, den wir mal zusammengeholt haben.
Und PlayStation 1 habe ich. Aber die habe ich nur, weil die auch leicht zu transportieren sind. Also ich habe mich schon von meinem GameCube-Aufsteller verabschiedet, einfach nur, weil ich weiß, dass das Ding sauschwer ist einfach nur. Und dass ich da einfach überhaupt keine Muße zu habe, den mal irgendwann auf einen Umzug mitzunehmen. Und deswegen habe ich gesagt, ach komm, das ist zwar der, an dem ich am emotional meisten hänge, aber die anderen sind leichter zu handhaben und die kann ich mal easy von A nach B schleppen und so. Also der PSP, der wiegt vielleicht 25 Kilo oder sowas, das geht schon. Und der von der PlayStation 1, der wiegt 10 Kilo, der ist ganz, ganz leicht. Den habe ich mit Minikuta zusammen hochgeschleppt. Also das ist Pillepalle. Da wiegt der Fernseher, der da drauf steht, sogar noch mehr. Und ja, also das alles, um es kurz zu fassen, das will ich gerade irgendwie unterbringen. Und ja, guck da einfach gerade, was es so für Möglichkeiten gibt.
Das heißt, im Grunde genommen träumst du davon, dass du eine Dreizimmerwohnung hast, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und ein Spielezimmer?
Eigentlich schon. Das wäre natürlich das Schönste. Aber muss natürlich alles auch bezahlbar sein. Es gibt diese Vermieter da draußen, die wirklich noch moderate Mieten machen. Also ich habe ein, zwei Freunde, die bei Privatvermietern wohnen, die auch so von sich selbst dann auch gesagt haben, wir wollen den Leuten eine normale Miete anbieten. Wir sind alle schon reich, wir haben irgendwie 50, 60 Mietparteien oder so, die wir vermieten. Wir müssen uns jetzt nicht unbedingt die Taschen vollhauen, aber Hauptsache die Leute haben irgendwie eine gescheite Miete. Und ey, an so jemanden zu geraten, ist wirklich Gold wert. Und ja, vielleicht gelingt mir das ja auch, aber
also wenn ihr da draußen den Podcast hört und eine Wohnung in Berlin frei habt oder jemanden kennt, denkt gern an Pascal, der sucht drei Zimmer, möglichst zentral, möglichst billig, wie alle anderen auch.
Ich gebe auch einen fetten Amazon-Gutschein raus.
Ja, und ich war hingegen, also es ist jetzt traurig, dass das quasi so der Gegensatz ist, ich hingegen war halt erfolgreich auf dem Wohnungsmarkt. Denn ich habe Anfang der Woche einen Vertrag unterschrieben für ein neues Büro. Und das ist jetzt quasi so mein nächstes Projektchen, was mich diesen Monat so ein bisschen begleitet. Denn dort stehen jetzt aktuell vier Lastenregale und ein zusammenklappbarer so ein Kleiderschrank, den man eigentlich mit auf Tour nimmt.
Vielleicht gehst du ja noch irgendwann mal auf Tour.
Ja, erstmal war der dazu gedacht, wenig Platz wegnehmen und halt Klamotten so zu verstauen, dass sie nicht einstauben. Und weil ich halt immer mal so Backup-Klamotten im Büro brauche für Videodrehs, falls man mal irgendwie ein unauffälligeres Logo braucht oder irgendwas in irgendeiner Farbe kombinieren muss. Und genau, das ist so das nächste Projekt. Und da bin ich tatsächlich auch schon mit einigen Herstellern von Möbelstücken in Gesprächen, ob man da nicht eine Kooperation hinkriegt. Bin aber auch trotzdem natürlich schon am Schauen, was man da alles reinstellen kann. Und werde euch die nächsten Wochen mal auf dem Laufenden halten. Aber so viel sei gesagt, es ist eine 55 Quadratmeter Gewerbefläche im Erdgeschoss. Ein großer Raum, separate Küche, separates Bad und ein großer Keller. Und dieser Keller ist auch noch privat. Das heißt,
der Keller ist größer als die Gewerbefläche selbst.
Das stimmt. Also zumindest, wenn man den Teil dazu rechnet, der eigentlich für den Hausmeister vorgesehen ist. Aber der müsste halt durch den Eingang von meiner Gewerbefläche rein, um in diesen Keller zu kommen. Dementsprechend, wenn ich mich mit dem gut stelle, glaube ich, kann ich auch auf den Platz zugreifen. Genau, Stand jetzt ist das alles erstmal sauber gemacht worden. Der nächste Schritt ist, dass am Montag eine Küche geliefert wird, also morgen. Darauf die Woche, Montag, am 14. am Valentinstag, soll die dann verbaut werden von einem Handwerker, den wir schon bestellt haben. Genau, im Laufe der Woche könnte die Couch kommen und dann müssen wir eigentlich nur noch den ganzen Stuff aus dem aktuellen Büro darüber bringen. Und genau, ich halte euch, wie gesagt, auf den Laufenden. Und wenn ihr noch irgendwelche kreativen Ideen habt, was man machen kann, immer gerne her damit.
Ich bin ja dafür, dass du, wie wir im Kiosk haben, noch irgendwie so einen
Greifautomaten reinstellst.
Ja, und ich stelle dir auch gerne einen meiner Spielautomaten zur Verfügung. Das mache ich nicht, um die kostengünstig loszuwerden, sondern weil ich natürlich dein Büro bereichern möchte.
Leider ist der Platz jetzt schon so effizient verplant, tatsächlich. Wenn ich Platz hätte, wäre das Einzige, was in die Richtung geht, was ich mir da reinstellen würde, ein Flipperautomat.
Die sind gar nicht so teuer.
Geht. Die sind aber auch
kommt drauf an, was schon, du für einen willst.
Die sind auch meist schon 30, 40 Jahre alt und müssten eigentlich komplett restauriert werden. Aber nee, ich habe leider gar keinen Platz. Ich könnte mir natürlich vorstellen, den in den Keller zu stellen. Aber da ist er dann, glaube ich, doch ein bisschen fehl am Platze.
Es gibt einen Super Mario Bros. Flipper-Automat. Der ist super selten. Es gibt nur 6.666 Stück auf der Welt. Und ich habe damals als Kind, glaube ich, an einem von denen gespielt. Wer den besorgen kann, mir bitte per Instagram Direct Message schreiben. Ich kaufe den sofort. Wo ich den hinstelle, keine Ahnung, aber will ich einmal gedroppt haben.
Somit vom Problem, ich habe zu wenig Platz und zu wenig Zeug, was ich vielleicht sogar in einen kostenpflichtigen Storage aussourcen muss, zu, wenn ihr einen Flipper habt, der so groß ist wie mein Bett, dann gerne Info.
Ja, man muss ja Prioritäten setzen. Welchen würdest du denn wollen? Welches Thema würde denn ein Batman-Flipper?
Ja.
Also muss es dann schon so einer sein oder ist dir das eigentlich so, ach, kann irgendeiner
sein? Kann irgendeiner sein. Ich würde auch einen AC/DC-Flipper nehmen oder einen, was gibt's auch oft, Indiana Jones gibt's oft oder sowas. Also irgendwas, irgendein Motto sollte es schon sein, es sollte jetzt nicht irgendwas sein. Gibt ja auch diese No-Name-Flipper, müsste schon irgendein Thema haben, aber welcher ist mir dann egal.
Ich überlege gerade, wird sowas heutzutage noch gebaut eigentlich?
Oh, ich fürchte leider nicht.
Weil es gibt doch so... Also so in den USA und so gibt es da noch so Arcade-Hallen. Aber ich frage mich, ist das so Retro-Krams? Oder also da müsste ich mal so parallel googeln, weil das ist ja an sich kein uncooles Gerät. Das ist ja nach wie vor ein geiler Scheiß, so mit dem man ja auch als Gastronom Geld verdienen kann.
Ja, aber da brauchst du schon die Zielgruppe für. Wenn du jetzt die heutige Jugend, glaube ich, da animierst, sich ranzustellen, sind die, glaube ich, ein bisschen überfordert, weil es gar keine digitalen Displays gibt und keine Controller, um in die Hand zu nehmen und keine VR-Brille zum Aufsetzen.
Hm.
Und kein Discord.
Also ich kann mir vorstellen, dass so in Berliner Clubs könnte man so einen Ron Bielecki Tornado-Flipper einfach hinstellen, wo man dann so reinschießt, so, entzündet den Tornado!
Ich glaube, ja. Also in Berlin hast du ja auch das geeignete Kneipenpublikum, glaube ich, dafür.
Ja.
Aber trotzdem ist das, glaube ich, eher ein Ding von unserer Generation. Aber kurzum, leider kein Platz dafür. Der Platz ist eigentlich schon so gut wie verplant. Ich bin nur mal gespannt, welche Kooperationspartner jetzt final zusagen. Ich bin an einem YouTuber, bin ich mir schon einig geworden, der Tischler vom Beruf ist. Und der baut mir zwei höhenverstellbare Tische für das Büro.
Aber sind die so unique? Also sieht man so, also
genau,
haben die so unterschiedliche Beschaffenheit?
Naja, genau. Ich habe dem halt gesagt, welches Design ich haben möchte. Der macht das natürlich dann aus zwei einzelnen Platten, die dann natürlich eine andere Struktur haben. Aber im Grunde genommen kann ich den auch bitten, da meinen Namen mit einzuarbeiten. Also das geht schon alles. Aber im Grunde war es mir erstmal wichtig, dass er höhenverstellbar ist. Da versucht sein Manager noch über Kontakte kostengünstig das Gerüst zu bekommen. Die Platte Schrein hat er mir oder Tischler hat er mir. Genau, ansonsten bin ich mit einer Firma auch in Kontakt, die mir eventuell zwei Bürostühle zur Verfügung stellt. Orthopädische.
Da muss ja nichts bezahlen.
Nee, orthopädisch ist das gar nicht, sondern doch, ist das orthopädisch? Ich weiß es gar nicht.
Ergonomisch,
genau, entschuldige. Ergonomisch, genau richtig. Und dann, genau, ist ja Jack noch eventuell da dran, mit West Wing zu klären, ob die eventuell Interesse daran hätten. Weil im Grunde genommen natürlich so eine komplette Büroausstattung ist natürlich auch schweineteuer. Und ich bin froh, wenn es irgendwie kostengünstig geht. Aber ich weiß auch, dass ich da noch reinstecken muss, weil alleine der Transport von der aktuellen Kulisse von A nach B wird natürlich auch noch mal irgendwie aufwendig und kostspielig.
Wirst du denn dann da alleine arbeiten? Oder hast du vor, was wird in dem Büro mehr passieren als, oder was ist da jetzt möglich, was im anderen nicht ging? Weil ich glaube, im letzten hattest du ja 40 Quadratmeter, jetzt hast du ja 55. Und willst du dir so mehrere Kulissen bauen? Oder sagst du so, nö, ich bleib,
genau,
mach die eine Drehkulisse und fertig aus?
Nee, genau, das ist das Ziel. Also ich habe dann natürlich einmal die Kulisse, wo ich in meinen Videos immer die Anmoderation, Abmoderation und die O-Töne aufnehme. Die kommt da wieder rein. Und ansonsten das Sofa, was ich jetzt aktuell habe, wird ein neues. Aber da würde ich natürlich gerne, also da ist schon ein Sofa bestellt, das wird da auch reingestellt. Und da habe ich eine andere, aber wir im Grunde genommen die gleiche, Location mit einem Sofa. Und dann wird der Schreibtisch nochmal ein bisschen anders für die Aufnahmen, weil das finde ich aktuell sehr unglücklich. Das ist halt von einer platten weißen Wand. Und da soll der halt mittig im Raum stehen. Und ansonsten soll neben gedreht werden, dann natürlich auch geschnitten werden und ja, die ein oder andere Hausparty geschmissen werden.
Bin ich dann auch da eingeladen?
Aber jederzeit, natürlich.
Dann schmeiß ich eine zum Thema Gaming.
Genau.
Und dann bringe ich all meine Automaten mit.
Die bleiben sowas von weit weg von diesem Büro, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ich dachte, du wirst mich unterstützen und mir helfen, aber naja, schade.
Ich unterstütze dich, glaube ich, schon mehr als ausreichend.
Ja, du bist eine gute soziale Auffangstation. Übrigens, wollte ich dir noch erzählen, ich habe mal vor etlichen Podcast-Folgen, als wir ja noch unsere Top 3 hatten, was du ja auch immer schleifen lässt, du bringst ja auch keine Vorschläge mehr, genauso wenig wie die Zuschauer. Also das ist erstmal noch eine indirekte Aufforderung an euch. Wenn ihr coole Vorschläge für eine Top 3 habt, damit wir das wieder aufleben lassen können, gerne schon mal her damit. Aber kannst du dich noch an die Top 3, oh, was war denn das? Ich glaube, Lieblingswebsites oder Apps war das. Irgendwas von den beiden.
Wir hatten ja grundsätzlich auch den Techniktipp.
Von Pascal König?
Genau.
Ja, den gab es auch schon lange nicht mehr. Den kann ich auch mal wiederbringen. Oder sinnlose Amazon-Produkte, die ich bestellt habe.
Jegliche Kategorien werden hier schleifen gelassen.
Naja.
Wie die Tischplatte, die mir hergestellt wird. Die wird auch erstmal geschliffen.
Sei es drum. Jedenfalls habe ich damals erzählt, dass ich einen Service nutze, der sich Product Hunt schimpft. Und das ist praktisch eine News-Seite, auf der jeden Tag neue es sind vorrangig Tech-Startups vorgestellt werden. Also coole, neue, innovative Unternehmen, die irgendeine coole Softwarelösung oder sowas anbieten. Und gestern bin ich auf etwas gestoßen. Und ich glaube, das hat keine Sau auf dem Schirm. Und deswegen erfahrt nur ihr das hier im Podcast. Und zwar heißt das The One Day DAO, wird das, glaube ich, ausgesprochen. Ich zeige es dir auch mal. The One DAO.
Okay. So.
Und zwar ist das ein Startup oder eher ein, es ist nicht ein Startup, es ist so ein Projekt. Und zwar gibt es so eine super ultra teure Villa in den USA. Die kostet irgendwie 285 Millionen Dollar und ist die teuerste überhaupt. Die alle, also schreiben die zumindest so in ihre Website.
Wo steht die?
Irgendwo USA.
Ach, was da.
Ja, irgendwo, frag mich doch nicht. Auf jeden Fall sieht es schön aus, schön sonnig und riesengroß. Und der Sinn dahinter ist, das ist so eine Art Crowdfunding-Projekt und das startet, glaube ich, schon morgen oder übermorgen. Man kann sich einen Anteil dieser Villa kaufen. Das ist so ein ganz größenwahnsinniges Projekt und die sagen, okay, wir schmeißen jetzt alle unser Geld zusammen und kaufen einfach diese super teure Villa. Aber was du am Ende des Tages damit machen kannst, das steht aus. Das ist so ein bisschen fragwürdig in diesem Projekt, ob du da jetzt eine Party machen darfst, ob du da wohnen darfst. Wie das aussieht, das weiß ich noch nicht, weil auf Product Hunt kommen immer so Produkte oder so Projekte rein, wenn sie so gerade am Anfang stehen und so. Aber es ist total witzig und ich überlege, ob ich da so für 100, 200 Euro mir so einen Anteil von diesem, von dieser Villa einfach kaufe.
Das ist ja tatsächlich ein ähnliches Konzept, wie Timeless es hat. Kennst du Timeless?
Das sagt mir was. Was ist denn das?
Das ist eine Seite, wo du dir Anteile an Raritäten kaufen kannst. Da kannst du dir zum Beispiel für 10 Euro einen Anteil an einer original getragenen Michael Jackson Jacke kaufen oder an die super seltenen Sneaker oder sogar, glaube ich, an Schmuck.
Also an
physischen Gegenständen. Da hat irgendjemand eine Rolex und dann kannst du dir daran einen Anteil kaufen und daran partizipieren, wenn der Wert steigt.
Oder wenn sie mal verkauft wird oder sowas.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich frage mich auch, wer dann erstens den Wert bestimmt und zweitens, wie man dann ausgezahlt wird am Ende. Verstehe ich nicht.
Nee. Also ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber ich habe überlegt, ob ich da einfach mal ein bisschen Spielgeld einfach mal reinpumpe. Weil wenn ich in mein Trade Republic reingucke, dann merke ich auf jeden Fall, dass konventionelle Investment-Tipps bisher bei mir nicht gefruchtet haben, weil mein ganzes Trade Republic nur noch rot ist und ich gar keinen Bock mehr auf Aktienhandel habe.
Ich möchte noch mal zwei Aussagen gegenüberstellen. Einmal, da ist eine 200-Millionen-Villa, ich überlege, ein bisschen Spielgeld reinzustecken. Und die Aussage vom Anfang, boah, 1.000 Euro im Jahr für ein Storage, das ist mir schon zu viel.
Das Geld muss aus dem Fenster, damit es durch die Tür wieder reinkommt.
Ja, aber warum nicht irgendwas Sinnvolles, was du brauchst, zum Beispiel diesen Storage, um deine Lebensqualität zu verbessern? Warum willst du in ein Startup, in Anführungszeichen, investieren, von dem du bei 5 Minuten Bescheid weißt?
Weil ich es lustig finde. Ey, guck mal, wenigstens geht in meinem Leben was ab. Bei dir so? Hm?
Ja, wie gesagt, neues Büro.
Ja, und ich teuerste Villa der Welt.
Ja, das will ich sehen.
Ja, zeige ich dir. Wenn mir da 0,0 5% gehören, dann guckst du nicht schlecht. Du hast nicht 1%.
Ja, aber will ich ja auch nicht, weil du wahrscheinlich da nie einen Fuß reinsetzen darfst.
Mach mir doch nicht meine Ideen kaputt.
Apropos USA, ich habe Urlaub gebucht.
Cool.
Ja, weißt du denn schon, wo es hingeht?
Ja.
Wohin denn?
Ich möchte, dass du auch da, wo es hingeht, dann auch immer anlässlich Instagram-Stories machst und immer beginnst mit Good Morning in the Morning.
Genau da geht's hin, nach Florida. Und zwar
Triffst du den Wendler?
Genau, ich habe eigentlich vor, eine Versöhnungszigarre mit ihm zu rauchen. Aber nee, es geht ganz unabhängig von dem nach Miami und Orlando. Da freue ich mich schon sehr drauf. In den letzten Tagen habe ich da sehr, sehr viel schon gebucht für. Da machen Cindy und ich einen kleinen Roadtrip. Und das haben wir ja 2020 schon mal in Kalifornien gemacht, diesmal also Florida. Und yo, genau.
Aber das sind ja Hurricanes. Ist das auch stimmt. Gefährlich da?
Das kann sein, aber Hurricane-Saison ist meines Wissens dann nach ein Dreivierteljahr vom Jahr. Also 75% des Jahres ist dort Hurricane-Saison. Dementsprechend läufst du immer Gefahr, da weggeweht zu werden.
Was gibt's denn da für tolle Etablissements, die man besuchen kann? Ich habe gehört, Jurassic World oder wie es heißt, und Disney World, oder?
Nee, es gibt einmal natürlich die Disney World dort in Orlando, Florida. Es gibt aber auch die Universal Studios, und für die haben wir uns entschieden, weil Disney World dann, sag ich mal, doch eher, wie sagt man, haptischer ist. Das sind halt, wie man es sich vorstellt, ich will es jetzt nicht abwertend sagen, weil es bestimmt auch cool ist und man sich es bestimmt auch angucken kann. Aber im Endeffekt ist es einfach bewegtes Pappmaché, was da durch die Gegend fährt. Weil es ja wirklich so ist. Da fährst du zum Beispiel mit einer Gondel durch und dann ist da Ariel, die Meerjungfrau, die ein Lied trällert und ist halt in 3D halt dort nachgebaut, wie man es halt kennt von so einer klassischen Bahn, und singt da ihr Lied und vielleicht bleibt sie mal hängen und so ein Blitz kommt aus ihrem Auge und fängt Feuer. So, das ist immer meine Assoziation damit.
Wie so ein,
dass Ariel, die Meerjungfrau, einfach brennt.
Wie so ein Disney World irgendwo in Bulgarien, so ein schlechter Abklatsch.
Sowas. Und die Universal Studios hingegen, da waren wir ja auch schon in Kalifornien, die lassen die Filme wirklich zum Leben erwecken, weil du da die Orientierung in diesen Bahnen verlierst und wirklich den Eindruck hast, dass du da auf einem Nimbus 2000 durch das Schloss Hogwarts düst und Lord Voldemort ist kurz vor deinen Arschbacken und kriegt dich gleich.
Und krieg dich gleich. Das heißt, wenn die Fang spielen würden oder so.
Nee, ist so, im Grunde genommen ist es ja so. Und genau, das machen wir in Orlando. Ansonsten ganz klassisches Touri-Programm. Wir wollen da mit einem Hovercraft über die Everglades schippern und ein paar.
Hovercraft?
Ja, das ist dieses
Boot.
Genau, Luftkissenboot auf gut Deutsch.
Damit würde ich auch mal gerne fahren.
Da wollen wir da rüberbrettern und uns die Alligatoren angucken.
Und streicheln?
Nee, ungerne. Also nicht, weil ich Angst vor den Viechern habe, das zum Teil auch, natürlich einen gesunden Respekt, aber wir haben extra lange recherchiert nach einer Hovercraft-Tour ohne, in Zitat, Wildtiershow. Weil Wildtiershow ist im Grunde genommen, guck mal, wir haben ja ein Baby-Alligator, würde dir ins Gesicht gehalten.
Oh nee, da habe ich
Angst vor. Dann wird er angefasst und dann wird es hochgehoben und dann setzt du dich da auf so einen Alligator und der tolle Mensch am Ende der Nahrungskette setzt sich auf diesen Alligator und macht ein Foto damit. Ja, ist doch scheiße. Und deswegen.
Und am Ende wird er gegessen.
Ja, wahrscheinlich wirklich. Und die Scheiße ist halt, dass 90% dieser Everglades-Touren am Ende diese Wildtiershow haben, wo wahrscheinlich auch irgendwelche unter Drogen gestellten Wildkatzen rumspringen. Deswegen, suchen oder haben wir eine gesucht, die ohne das ist. Das machen wir. Ansonsten Miami Beach natürlich ganz klassisch. Wir fahren, das wird sehr, sehr cool. Das wird, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Wir fahren in Florida ins Kennedy Space Center, gucken uns Raketen an. Wenn wir Glück haben, startet da gerade mal eine.
Ach, kann man sich da echte Raketen angucken?
Ja.
Wie geht denn das? Also haben die Raketen extra nur gebaut, damit man sie sich ansehen kann?
Nö. So wie ich das verstanden habe, sind da auch welche, die auf Mission waren.
Aber die sind doch dann nach für den Arsch.
Naja, aber diese, ich weiß nicht, ob das, ich kenne mich mit Raumfahrt zu wenig aus, aber ja. Mit irgendwas landen die ja wieder. Die landen ja nicht mit einem Jetpack oder mit einem Fallschirm. So, und das, indem die landen, haben die da
zurechtgestellt. Ich muss mir vorstellen, wie so ein Astronaut, so ein, weiß nicht, mit so einem Köpfer sozusagen.
Ja.
Ohne Schutz,
wie hieß denn der nochmal? Wie hieß denn dieser Affe nochmal, der da oben so runtergesprungen ist?
Der Affe?
Nein, nicht der Affe, sondern
der Typ. Also der Felix Baumgartner.
Ja.
Springen
ja nicht alle da so runter wie der.
Ja.
So, und das mit dem, wie heißt das denn, mit dem die landen?
Kapsel, keine Ahnung.
Ja, so eine Kapsel haben die da.
Das ist
so
langweilig.
Und auch die Anzüge und so, das wird, glaube ich, auch sehr cool. Und ansonsten schauen wir gerade noch, ob wir von Miami mit einer Fähre rüberfahren auf die Bahamas, um mit Schweinen zu schwimmen.
Oink, oink.
Genau.
Geil.
Ja, das ist geplant. Und
wenn du in den Universal Studios bist, dann musst du mir aber auch ein Souvenir mitbringen. Da gibt es nämlich auch Nintendo-Merch.
Ist das so?
Ja, ja, ja. Das ist, in Japan gibt es ja sogar neben den Universal Studios das Super Nintendo World. Und das ist nur so Nintendo-Blödsinn. Da würde ich ja auch mal sehr, sehr gerne hin. Aber Japan ist an sich ein sehr teures Land. Flug nach Japan ist sauteuer. Und alles ist einfach.
Es ist Fun Fact, die lassen gerade keine Ausländer rein.
Weiß ich gar nicht, ist es so?
Wegen Corona lassen die gerade keine Touris rein.
Ich habe ja letztens mit einem Bekannten gesprochen, der so Konsolen kauft und verkauft. Mhm. Und der bezieht Waren, also der verkauft die in Deutschland, der bezieht Waren aus den USA, aus England und auch aus Japan und so. Und hat dort so Zwischenhubs, hat er mir erzählt. Also so Lager, wo der sozusagen, also der sucht sie halt in Japan zum Beispiel irgendeinen Händler, der ihm irgendeinen Blödsinn verkauft, lagert das dann bei sich in seinem Lager unter und irgendwann, wenn das wahrscheinlich voll ist, schickt er dann so einen Container sozusagen los.
Ja.
Und er meinte auch wegen der Corona-Pandemie, haben zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie, hat da gefühlt keiner gearbeitet in Japan. Also da wurde wirklich so ein super-duper-Lockdown wohl gemacht, über Wochen, Monate. Und der musste irgendwie ein Dreivierteljahr warten, bis seine Sendung losgeschickt wurde. Also so schlimm soll das dort gewesen sein. Aber krass, wenn du sagst, dass es immer noch so ist, dass die gerade gar keinen reinlassen, dann ist natürlich echt hardcore. Aber ich muss auch sagen, dort in diesem Super Nintendo World, da gibt es auch Merch, den es nur dort gibt. Ja, so Pullover und Tassen und so ein Blödsinn gibt es nur dort.
So wie Tour-Shirts,
genau. Die
es eigentlich auch nur dort dann gibt.
Richtig, du hast ja zum Beispiel auch so eine Simpsons-Tasse oder genau. Sowas, die es ja auch nur genau. Dort gab. So.
Ja.
Und da gibt es ganz viele Spackos. Also ich würde das auch so machen, wenn ich dort wäre. Die holen sich
100
ich
hab, Stück und verkaufen die weiter?
Nee, noch besser. Es
klauen die.
Noch besser. Ich habe mit einem geschrieben, der meinte, man kann sich für die Universal Studios Jahreskarten wohl kaufen.
Genau,
die sind hab ich auch scheiße gesehen. Teuer. Und der geht dort regelmäßig hin und verkauft den Merch von dort auf eBay. Aber fürs Doppelte einfach. Ich habe mir wirklich überlegt, weil es gibt so einen Pullover, den ich gerne hätte. Der kostet bestimmt dort vor Ort 60 Euro. Die sind ja eh schon scheiße teuer dort. Und der verkauft die bei eBay für 100 oder 110 Euro. Hab schon überlegt, ob ich dem Geld in den Rachen blase, weil ich unbedingt diesen Pullover haben will.
Also dann denk daran, wenn wir da sind, du kennst ja den Zeitraum, schick mir davon auch mal ein Bild, vielleicht gibt's das ja da.
Ja, das
da werde ich dir auch aufhalten. Ja, Jack, was willst du haben? Zurück ins Studio. Und ja, ansonsten.
Unsere Redaktion ist hier neben uns eingeschlafen bei diesem Podcast.
Das stimmt, man hört es schnarchen bis hier. Nö, ansonsten, nächste Woche ist auch wieder heiter bis wolkig, heiter mit Aussicht auf Fleischbällchen. So hieß ja der Film, oder?
Nee, der hieß Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Den habe ich auch nur einmal in meinem Leben gesehen.
Ich gar nicht, der Titel.
Der ist gar nicht so schlecht. Also da geht's auch so, er hat ja immer so eine Botschaft ja auch, solche Filme so.
Dass und was soll das für eine Botschaft sein?
Verfettung. Irgendwie werden, also, wirklich. Da geht's irgendwie darum, dass dann alle dann ganz plötzlich fett werden und sowas. Also der war,
weil es Fleischbällchen regnet oder wie?
Ja, ich hab's nicht mehr so ganz in Erinnerung. Es geht halt um diesen Wissenschaftler-Boy und der macht halt immer nur Blödsinn.
Jimmy Neutron?
Ja, der sieht ja aus wie Jimmy Neutron schon fast. Und irgendwie erfindet er halt durch Zufall irgendeine Fernbedienung oder irgendwie, dass er das Wetter verändern kann, dass er dann, dass dann halt Essen regnet. Und irgendwie werden dann alle ganz schnell fett und so von diesem Fastfood. Und das ist irgendwie so die Story, frag mich nicht. Ich würde den nochmal gucken, ich habe den sehr gut in Erinnerung.
Ich nicht, musste dir jemand anderen suchen, aber was ich eigentlich sagen wollte, nächste Woche wird auch wieder full. Morgen, wie gesagt, kommt Ikea, bringt die Küche. Am Dienstag bin ich auf einem Termin mit Aaron in Paderborn und am Mittwoch geht's dann schon wieder zurück von Berlin aus, wieder nach Köln für 3 Tage, denn die Techniker-Krankenkasse dreht da wieder mit mir eine Sendung. Ja, und dann hören wir uns eigentlich schon wieder. Und in dem Sinne war das unsere heutige Ausgabe. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche und bleibt gesund, passt auf euch auf und die letzten Worte überlasse ich wie immer den Superstar-Manager Pascal K.
Gerne hätte ich in dieser Folge mal wieder freches, cooles Feedback zu unserem Podcast vorgelesen, aber musste wieder mit Erschrecken feststellen, dass die letzte Bewertung wirklich vom September 2021 ist. Das heißt,
auf welcher Plattform?
Na, auf Apple Podcast.
Das werde ich direkt überprüfen.
Ja, überprüft das mal. Also, wir haben ja wirklich einen regen Zuwachs bekommen hier beim Podcast. Das heißt, wenn ihr noch keine Bewertung geschrieben habt, ja, dann jetzt auf jeden Fall die Hände in die Hand nehmen oder das Handy in die Hand nehmen, besser gesagt, eine Review verpassen und dann werden wir die verfassen und dann werden wir die nächste Folge hier endlich mal vorlesen. Und wir sind ready für eure haarscharfe Kritik zu unserem Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, positiv zu bewerten, euren Freunden es davon zu erzählen und euren Familienangehörigen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, keck und frech. Tschüss.
Tschüss.